2019 habe ich das auch erfragt, wurde ich da geschlagen? Die haben einfach nicht mal wirklich drüber nachgedacht. Die haben Nein gesagt und das hat mir so den Eindruck gegeben, ihr verschweigt mir was. Ihr sagt mir gerade nicht die Wahrheit.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist sehr einfühlsam, voller Leben und mutig, heute hier zu sein. Wenn Sie Ihre Gedanken via Instagram oder WhatsApp-Status aufschreibt, liest man dort dann am Ende: Danke für deine Aufmerksamkeit. Sie schätzt jedes Leben und möchte jeden Menschen in Würde und in Wert begegnen, weil sie weiß, dass sie ebenso eine Würdeträgerin ist. Hallo Adriana.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du heute hier bist. Und wie schön, dass du geboren bist und dass ich dich kennen darf und dass wir dir heute zuhören dürfen.
Gerne.
Adriana, dein Lieblingsgetränk ist Matcha. Tabea hat ihn dir zubereitet und bringt ihn dir, ihn oder es dir und bringt es dir.
Danke.
Ach, erstmal probieren. Genau, erstmal probieren.
Es schmeckt.
Es schmeckt, das ist schon mal das Wichtigste. Egal wie es aussieht, ich sehe Milchschaum, ich sehe was Grünes.
Ja, sieht schon sehr gut aus.
Wonach schmeckt es?
Nach Matcha und nach Milch.
Ich habe noch nie Matcha getrunken, ehrlich gesagt. Ich weiß das gar nicht.
Es schmeckt auf jeden Fall gut.
Und ist auch gesund.
Ja.
Ja, also es ist nicht nur Deko. Es ist auch nicht nur fürs Mikro, du darfst einfach weiter trinken und dich stärken. Adriana, ich werde es nie vergessen, als ich dich zum ersten Mal kennenlernen durfte. Es war an einem Samstag, irgendwann mitten in der Corona-Zeit. Wir hatten damals ein Event mit der Maris-Kofmehl in Denklingen. Und du bist aus einem schwarzen Mercedes-Bus, Taxibus herausgestiegen. Die Fensterscheiben waren schwarz, also wirklich besonders bist du da vorgefahren und warst da und wir konnten uns kennenlernen. Erinnerst du dich?
Ja, und es war auch ganz schön, weil ich habe in Instagram so eine Art Story gesehen von der Deborah Rosenkranz und die hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich mich einfach mal gemeldet, weil ich neugierig war auf das Buch. Und so kriegt man mich immer.
Und dann bist du, stimmt, da bist du bei uns dann gelandet, ne? Erstmal per Nachricht.
Ja.
Und dann hast du wahrscheinlich im weiteren Verlauf erfahren, krass, da gibt es ein Event mit Damaris Kofmehl und hast dich auf den Weg zu uns gemacht.
Ja.
Und seitdem haben wir immer mal wieder zwischendurch Kontakt. Manchmal schreibst du und fragst, hallo, wer ist gerade da? Weil man das manchmal nicht sehen kann beim Instagram-Account. Wer schreibt da jetzt gerade?
Ja.
Ist es die Tirza, die Lisa, Silvia oder sonst wer? Ne? Du hast eine ganz besondere Lebenswegeschichte.
Ja.
Wie ist sie?
Ich bin ja in Rumänien geboren. Ich bin von null mit 8 Monaten ungefähr nach dem Krankenhaus in den ersten Heim gekommen, in Kindersäuglingsstation und dann in Kinder- und Jugendheimen gekommen. Und da war ich. Dann danach bin ich nach Deutschland gekommen. Aus der Zeit in Rumänien habe ich gar keine Erinnerung, bis auf diese eine Erinnerung, wo ich von meinen Adoptiveltern mit nach Deutschland genommen worden bin. Das ist aber auch die einzige Erinnerung, die mir wiedergekommen ist.
Die einzige Erinnerung an Rumänien?
Ja, also da, wo ich in den Heim war. Also das war auch ein Wunder.
Ein Wunder, dass du adoptiert wurdest oder ein Wunder, dass du lebst?
Also ein Wunder, dass ich so zum Beispiel mich an einen Punkt, wo es geendet hat, wo ich gegangen bin, ich mich wieder erinnern konnte, weil das war so für mich jahrelang eine hohe Belastung, weil ich den Eindruck hatte, ich laufe wie ein halber Mensch durch die Gegend und weiß nicht, wer ich bin. Und dieses Gefühl, nicht zu wissen, wer ich bin, ist total furchtbar. Aber was ich für einen krassen Wunder finde, ist, dass Gott sich entschieden hat, dass es mich geben soll. Auch, dass er dafür gesorgt hat, dass ich nach Deutschland komme. Er hat meinen Wunsch gesehen nach Eltern und ich kannte ihn noch nicht. Aber er kannte mich schon längst. Er war derjenige, den ich so wichtig war, den meine Wünsche so wichtig war, dass er dafür gesorgt hat, hey, ich habe einen Weg mit Adriana und den gehe ich auch, wie ich mit jedem anderen den Weg habe. Und das hat mich einfach so bewegt, wenn man zurückschaut und das einfach immer wieder so drüber nachdenkt, ist es einfach ein Wunder und dafür bin ich Gott so unendlich dankbar. Denn in Rumänien, wenn die Kinder 18 sind oder so, müssen die gehen und sie sind auf der Straße, wenn sie keine Arbeit finden. Und das ist eine bittere Realität leider.
Das heißt, Gott hat dich dort aus diesem Heim geholt, wenn ich das mal so beschreibe aus deinen Worten. Wie alt warst du, als deine Adoptiveltern gekommen sind und dich da rausgeholt haben?
7 Jahre alt.
Und das beschreibst du gerade als Wunder, dass du eine Erinnerung an Rumänien hast, weil du ja noch sehr, sehr klein und sehr, sehr jung warst, bis 7 Jahre. Und du hast eine Erinnerung an die Zeit, bevor du deinen Eltern gegeben wurdest.
Ja. Eine Erinnerung und das ist für mich kostbar, weil es eine schöne Erinnerung ist, aber trotzdem traurig für mich. Und da bin ich immer noch ganz ehrlich, traurig für mich, dass ich mich nicht erinnern kann, weil es ist einfach so, Menschen haben mit mir was gemacht und ich weiß nicht was. Und das ist für mich so, das fühlt sich nicht sicher an, es fühlt sich so unsicher an. Wo ich da war, auf Besuch, also jahrelang später so, 2013 und dann 2019. Das letzte Gespräch 2019 habe ich das auch erfragt. Da habe ich einfach gefragt, wurde ich da geschlagen? Und die haben einfach nicht mal wirklich drüber nachgedacht. Die haben Nein gesagt und das hat mir so den Eindruck gegeben, so, ihr verschweigt mir was. Ihr sagt mir jetzt gerade nicht die Wahrheit. Und die Frage war, aufgrund dessen, dass ich an meinem Kopf einen Hubbel habe und ich nicht weiß, ist das von Geburt oder ist das, weil jemand mir draufgehauen hat. Und das ist für mich das Schlimme, diese Ungewissheit zu haben, was habt ihr mit mir gemacht?
Und was ist mit dir passiert?
Genau.
In diesen ersten 7 Jahren. Mit 7 Jahren bist du nach Deutschland gekommen. Ganz kurz, wie alt bist du heute?
Ich bin heute 32 Jahre alt.
32 Jahre bist du heute. Du hast gerade gesagt, du hast dich lange als halber Mensch gefühlt. Weißt du, woher dieses Gefühl kommt?
Ja, dieses Gefühl, da sind kein Vater, keine Mutter, die sich eigentlich um einen sorgen, den ich eigentlich so egal bin. Also obwohl ich meine Adoptiveltern hatte, die können das nicht ersetzen, was eine leibliche Familie eigentlich an Aufgabe haben. Sich zu kümmern, sich zu sorgen. Adoptiveltern können das eben nicht ersetzen. Sie können da sein, sie können einen beim Aufwachsen so begleiten, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich glaube auch nicht, dass meine Adoptiveltern mich nie geliebt haben, sondern sie wussten manchmal einfach nicht instinktiv so, was braucht mein Kind jetzt gerade?
War oder ist dir bewusst, was du brauchtest? Als Kind?
Also meine Sehnsucht war, dass man über Gefühle redet und meine Sehnsucht war, dass man situativ auch einfühlsam mir das gibt, was ich brauche. Zum Beispiel eine Umarmung oder so. Das hätte ich eher gebraucht als so, wenn ich etwas erzählt habe und dann so ein, ich verstehe dich nicht. Es war für mich als Kind, wo ich noch nicht so lange in Deutschland gewesen bin, eine ganz schlimme Erfahrung, die auch ganz schlimme Folgen hatte. Also für uns als kleine Familie hat das auch nicht schöne Wege geführt, weil meine Eltern einfach diesen Satz gesagt haben, also meine Mutter. Und ab dem Zeitpunkt war es einfach nicht mehr dieses Vertrauen, was die zu mir aufgebaut haben.
Du hast beschrieben, dass es für dich ein Wunder ist, dass du aus Rumänien nach Deutschland als kleines Kind gekommen bist. Weißt du inzwischen, wie du in diesem Heim da gelandet bist, was passiert ist?
Ja, also die Sache ist so, dass meine leibliche Mutter der Vergangenheit, wo sie Kind war, erstmal immer schikaniert worden ist von ihrem eigenen Bruder. Und dann fing das an, dass er wo sie älter geworden ist, geschlagen hat. Und wo sie noch älter gewesen ist, hat er angefangen, sie zu vergewaltigen. Und das ist leider die Realität. Und leider ist es auch so, dass meine leibliche Mutter immer noch wie ein Opfer sich verhält und sich Menschen hingibt, die nicht gut für sie sind und wo sie sich auch nicht mit denen aufhalten sollten. Und es ist traurig und ich hoffe immer noch, dass Gott in ihrem Leben einen Wendepunkt bringt und sie Menschen kennenlernt, die Christen sind.
Hast du deine Mutter persönlich kennengelernt oder wie hast du davon erfahren?
Also es war so, dass ich vorher Briefkontakt wir hatten durch eine Organisation FIF in Frankfurt am Main, die sich um solche Fälle kümmern. Und die haben dann Kontakt aufgebaut zu meiner Tante und meiner leiblichen Mutter. Und dann war es so, dass erstmal so Schriftverkehr. Ich habe dann eine Klinik auch erfahren, aber ich habe das eher so erfahren, dass ich da saß, alle schauten mich an. Und dann hat Gott mir das offenbart durch seinen Geist, dass, ja, Adriana, du bist durch eine Vergewaltigung entstanden. Und das habe ich so ausgesprochen. Ich weiß schon, ich bin durch eine Vergewaltigung entstanden. Und dann haben die auch so geguckt alle und waren sehr erstaunt. Die Therapeutin hat so gefragt, ja, woher wissen Sie das? Und sie haben aber gute Antennen. Und ich glaube, es ist nicht nur gute Antennen. Es hat zu meinen Gefühlen gepasst. Und es hat zu dem Wort auch gepasst, was Gott mir im Geist so offenbart hat.
Das heißt, es war in einer Klinik, wo du im therapeutischen Rahmen gut aufgehoben warst und gestärkt wurdest. Und da kam dieses Gefühl oder, wie du sagst, dieser Hinweis von Gott, dass du durch eine Vergewaltigung ins Leben gekommen bist.
Ja.
Was bedeutet diese Realität für dich?
Bedeutet das, was ich immer tief im Inneren gespürt habe, dass ich nicht erwartet worden bin, dass ich nicht willkommen bin, dass das einfach alles irgendwie dazugepasst hat. Und so ein Lebensgefühl, das mag keiner. Aber ich muss auch sagen, ich bin so glücklich, dass ich durch meine Adoptiveltern Jesus und Gott kennenlernen durfte, weil das hat mir neue Hoffnung gegeben. Und vor allen Dingen, ich habe ja erst nur von Jesus gehört und von Gott. Und dann habe ich mich auf einer Kinderfreizeit WDL mich entschieden, Jesus nachzufolgen, mein Leben Jesus zu geben.
Wow, wie alt warst du da?
Da war ich, müsste ich 13 gewesen sein.
Also 5 Jahre, nachdem du hier in Deutschland angekommen bist.
Ja, müsste sein.
Und bei deinen Adoptiveltern herangewachsen bist.
Ja.
Wie überlebt man, und ich meine wirklich, überlebt man das Gefühl, ich war nicht gewollt?
Ich weiß nicht. Ich bin meinen Weg einfach trotzdem gegangen. Mit sehr viel Tränen, mit Schmerz, manchmal auch Wut. Und ich denke, dass ich Prozesse einfach durchlaufen habe, die wichtig waren. Und die waren schmerzhaft und sie waren aber auch wichtig.
Hast du da ein Beispiel für Prozess? Prozess klingt ja eher erstmal mechanisch, aber das Emotionale, das dahinter, was ist für dich so ein typisches Beispiel, wo du sagst, boah, da habe ich einen Prozess durchlaufen?
Also zum Beispiel, es war einfach schmerzhaft zu merken, ich bin in einem fremden Land, ich verstehe die Leute nicht, die mich nicht, und mit diesen Leuten umzugehen, zu lernen und lernen, die zu verstehen und die deutsche Sprache. Das war für mich herausfordernd. Und da hatte ich schon oft manchmal das Gefühl, ey, die haben keinen Bock auf mich. Und das ist auch kein schönes Gefühl.
Da hast du zum Beispiel den Prozess durchlebt, einerseits die Sprache zu lernen, aber dich auf die Menschen vor allen Dingen auch einzustellen, wo du das Gefühl hast, die verstehen mich nicht.
Ja. Und auch von Mentalität habe ich auch gemerkt, so, ich bin ein Mensch, der so einfach so ein hochsensibler Mensch bin. Ich kann mich so gut hineinfühlen in andere und ich wirke vielleicht auch gar nicht so, aber das ist so. Ich kann mich so gut in die anderen hineinversetzen, aber auch in meine Situation, weil ich sehe meine Situation und deren anderen. Manchmal würde ich gern helfen und dann merke ich, andere wollen es nicht und dann muss ich das auch akzeptieren, genauso wie andere auch akzeptieren müssen, dass die bei gewissen Dingen mir nicht helfen können.
Und würdest du für dich es so sagen, dass wenn du dich so in Menschen hineinfühlen kannst oder auch Menschen wahrnehmen kannst, dass du auch verstehen kannst, warum Menschen handeln, wie sie handeln, wie zum Beispiel, dass sie ihr Kind abgeben?
Also ich kann deren Schmerz nachfühlen, aber ich würde nicht sagen, dass ich 100% verstehen kann, was sie durchmachen. Das kann ich auch nicht. Ich bin nicht Gott. Es ist einfach so. Aber ich würde schon sagen, dass wenn mir jemand begegnet und sowas erzählt, dann würde ich diesen Menschen erstmal annehmen und sagen, hey, es tut mir so leid, dass du da jetzt durchgehen musst und ich fühle voll mit. Ich denke auch, dass ich auch erzählen wollen würde, was mir Hoffnung gibt und wer mir Hoffnung gibt. Und das ist Gott.
Die Villa Vie ist ja für Menschen, die in ihrem Leben ein oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben. Und auch in Deutschland wird ja auch sehr stark über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert. Und oft ist es ein Satz, den man hört oder ein Punkt. Bei Vergewaltigung kann man verstehen, dass jemand abtreibt. Oder da sollte auf jeden Fall der Weg frei sein für einen Schwangerschaftsabbruch. Von dem, was du jetzt erzählt hast, auch was deine Mutter erlebt hat und auch wie dein besonderer Lebensweg ist. Wie nimmst du das wahr, wenn über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen wird, gerade im Zusammenhang mit Vergewaltigung? Ist das etwas, was dann über deinen Kopf hinweg ist? Hey Leute, mich gibt's, ich lebe. Und es leben noch viele weitere Menschen, habt sie bitte im Blick. Wie empfindest du das oder wie denkst du darüber?
Also ich empfinde das erstmal als erstes sehr übergriffig, so zu denken, weil sie einfach sich auf einen Platz stellen, den denen nicht gehört. Weil ich glaube ja an Gott und ich glaube, dass Gott jeden einzigen Menschen erdacht hat und gewollt und kostbar in seinen Augen ist und wertvoll ist. Und geliebt ist von Gott. Deswegen finde ich das sehr übergriffig, dass sie sich auf so eine Position stellen und sich anmaßen, so entscheiden zu wollen. Ich glaube, dass es nicht gut ist, das zu tun, weil sie sind Menschen. Und ich glaube aber auch, dass jeder Mensch situativ entscheiden sollte, auch wenn ich vielleicht nicht immer gut heiße, dass Kinder abgetrieben werden. Aber ich sage auch nicht, dass es nicht okay ist. Ja, aber ich sag schon, es ist sehr schmerzvoll, weil es wären vielleicht Kinder, die vielleicht gerne geliebt hätten oder so. Das wissen die ja nicht. Aber ich verurteile diese Menschen nicht. Die sind genauso wertvoll, immer noch, in Gottes Augen, auch wenn sie manchmal Entscheidungen treffen, die einfach vor Gott nicht gut ist.
Was ist es für dich als Adriana wert, dein Leben zu leben?
Ich glaube, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und auch wenn ich manchmal sehr, sehr traurig immer noch bin über manche Dinge, wie die Dinge gelaufen sind, glaube ich, dass es wert ist, dass ich da bin. Und das merke ich immer wieder. Ich erlebe Gott immer wieder in meinen Alltag, wie er einfach in mein Leben hineinspricht, in mein Herzen spricht. Und ich liebe diese Momente, diese Herzensgespräche, wenn es mir echt nicht gut geht und ich einfach in meinem Bett liege und dann fängt an, Gott zu reden. Und mein Herz fängt auch an zu reden mit Gott. Und ja, das ist einfach schön nur.
Du bist bedeutsam, du bist wertvoll und es ist wirklich toll, dich zu kennen. Und deine Augen funkeln. Was macht dir Freude im Leben?
Freude im Leben macht, dass wenn Gott mir Menschen schenkt, die emotional anwesend sind und da sind für mich und mir auch einfach zeigen, ey, du bist mir wichtig und ich habe gerne Zeit mit dir und ich mag auch gerne anderen Zeit schenken. Das liebe ich, solche Momente.
Du hast gerade gesagt, dass es so Herzensmomente oder auch Gespräche zwischen dir und Gott gibt. Wenn du abends ins Bett gehst, was ist dein letzter Gedanke?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich kann eher das anders formulieren. Wenn ich ins Bett gehe, dann weiß ich immer, dass Gott bei mir ist. Und dieses Gefühl und nicht nur Gefühl. Also ich denke, generell sollten wir nicht von Gefühlen abhängig uns machen, aber dieses Wissen, diese Gewissheit zu haben, Gott ist bei mir und wenn ich wach werde, ist er auch schon da. Das ist schön.
Das ist schön und auch typisch Adriana, denn das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn du morgens aufstehst, was ist dein erster Gedanke? Den hast du gerade beantwortet.
Ja.
Mit dem Wissen,
dass Gott schon da ist.
Und über dich wacht.
Ja.
Da war, da ist. Hey, danke Adriana.
Gerne.
Dass du heute hier so offen und so gerne und so verletzlich und so ehrlich und einfach so persönlich gesprochen hast. Und dir möchte ich sagen, lebe dein Leben. Denn du bist jeden Funken Leben wert. Im Atmen, im Träumen, im Zweifeln, im Fallen, im Aufstehen und im Weiterhin. Adriana, möchtest du noch was sagen?
Danke, dass ich hier sein durfte.
Du bist und bleibst uns jederzeit willkommen und im Herzen bist du eh. Hey, ihr lieben Menschen, habt einen schönen Abend, eine gute Nacht, ein gutes Aufstehen und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Detlef Katzwinkel. Er ist Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, fast AD, Vorstand der Stiftung Provita und gibt uns einen medizinischen Einblick rund um Schwangerschaftsabbrüche und der Möglichkeit von palliativen Geburten. Es kommt zur Sprache, was real ist. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.